Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Und ich weiß nicht, inwiefern wir uns schon gesehen haben. Ansonsten, glaube ich, darf man sich auch noch ein frohes neues Jahr wünschen. Und da geht's auch schon los mit meiner Predigt. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich aber noch beten. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Dank dir, dass der Sonntag so ein besonderer Tag ist, der uns die Chance gibt, zur Ruhe zu kommen und uns neu auszurichten auf dich, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt lebendig wirst in uns, auch durch dein Wort, das wir betrachten wollen. Amen. Ja, ein neues Jahr. Es ist jetzt nicht die erste Predigt zum neuen Jahr, es ist die zweite. Aber was ich so merke in meinem beruflichen Alltag, dass doch alle Kolleginnen und Kollegen so langsam wieder angekommen sind und so der Betrieb doch wieder gut Fahrt aufnimmt. Zum neuen Jahr grüßt man sich natürlich, wünscht sich alles Gute und es gibt einige Leute, und ich weiß nicht, ob ihr dazugehört, die sich auch immer wieder zum neuen Jahr gute Vorsätze vornehmen. Wäre mal die Frage in die Runde, ist jemand unter euch hier, der oder die sich so was Besonderes vorgenommen haben für das neue Jahr? Da, ja, Marion.
Ja, ich habe mir vorgenommen, mehr auf Gott zu hören.
Okay. Also, Marion sagt, sie hat sich vorgenommen, mehr auf Gott zu hören, Gottes Stimme besser wahrzunehmen. Haben wir sonst noch Vorsätze mitgebracht ins neue Jahr? Dina.
Ich möchte meinen Vater öfter sehen.
Nochmal? Auch toll. Dina möchte ihren Papa öfters treffen. Das ist auch toll, genau. Der Klassiker ist natürlich, da würde ich mich jetzt dazu nehmen, mehr Sport machen, ein bisschen abnehmen, wäre auch nicht schlecht. Also solche Sachen sind die Klassiker. Ihr habt hier schon sehr schöne inhaltliche Vorsätze gemacht. Und ich wünsche euch alles, alles Gute im Gelingen dieser Vorsätze. Wenn man Vorsätze hat, dann muss man natürlich motiviert sein, diese Vorsätze auch umzusetzen. Und dazu gibt es oft Profis, die einen da auch beraten können, sogenannte Motivationstrainer, die einen Schulen helfen, sich zu motivieren, auch diese Dinge in die Tat umzusetzen. Und ich frage jetzt mal einen Motivationstrainer, den habe ich natürlich schon im Netz befragt, der ist gar nicht hier, was dieser Motivationstrainer zu diesem Thema Vorsätze, neue Dinge anpacken, sagen würde. Und Motivationstrainer sagen, es gibt eigentlich zwei Arten von Motivation, nämlich eine innere Motivation und das ist sozusagen die starke Motivation. Das ist dein, mein eigener Wille. Das ist der Antrieb, Dinge aus sich selber heraus zu machen, weil man sich das vorgenommen hat man tut Dinge, weil man eben etwas erreichen will oder weil man etwas vermeiden will und weil man in einer Sache besser werden will. Und man tut diese Dinge, weil man persönlich davon überzeugt ist. Demgegenüber gibt es einen anderen Motivationsstrang und das ist die äußere Motivation. Und da, die wird sozusagen angetrieben von allen äußeren Einflüssen, mich und uns zu motivieren, etwas zu tun. Das könnte zum Beispiel sein, dass ein Anreiz ist, etwas zu tun, weil ich dann mehr Kohle kriege, also ein bisschen aufsteigen kann und so weiter. Motivationen können Lob vom Chef sein oder auch Ärger mit Vorgesetzten zu vermeiden oder vielleicht sogar in der sportlichen Welt einen Preis zu gewinnen. Und dementsprechend, wie es zwei ganz grob Motivationsformen gibt, gibt es auch Motivationstypen. Da müsst ihr mal gucken, wo ihr euch da einsortieren würdet. Da gibt es einmal den Motivationstyp, von etwas wegzukommen. Und das sind Typen, die einen bestehenden Zustand verlassen wollen, die negative Konsequenzen vermeiden wollen und die auch Krankheit, Unglück oder Unzufriedenheit hinter sich lassen wollen, von etwas wegtypen. Und dann gibt es die Typen, zu etwas hin zu arbeiten, nämlich um ein Ziel zu erreichen, eine Belohnung zu bekommen oder auch ganz klar mehr Freude, mehr Zufriedenheit, mehr inneres Glück zu erlangen. Ihr müsst gucken, zu welchen Typen ihr euch da zusortieren könnt. Vielleicht sagt ihr auch weder das eine noch das andere. Aber auf jeden Fall finde ich das ganz interessant, sich da zu sortieren. Jetzt sind wir heute Morgen in einem Gottesdienst und nicht in einem Motivationsseminar. Und dennoch, und deswegen habe ich diesen Auftakt auch gewählt, dennoch ließ sich der Predigttext, der heute der Predigt zugrunde liegt, ein bisschen wie ein Text, ein Wort eines Motivationstrainers. Wir finden diesen Text im Hebräerbrief, und das ist der Text, der uns auch heute vorgegeben worden ist, sozusagen aus der sogenannten Perikope. Das ist die Sammlung an Texten, die immer die Predigttexte bestimmen. Und der eigentliche Predigttext, Perikopentext, den finden wir im Hebräerbrief 12. des Kapitel und da die Verse 12 bis 18. Ich finde es etwas kompliziert, deswegen habe ich es eingekürzt und werde heute einmal die Verse 12 bis 14 betrachten, aber dann auch so ein bisschen durch diesen Hebräerbrief durchspringen, um wesentliche Aspekte aus anderen Teilen des Hebräerbriefes noch zu extrahieren. Ich lese aus der guten Nachricht in heutigem Deutsch. Und da merken wir schon, warum ich auf die Idee mit diesem Motivationstrainer gekommen bin. Rafft euch auf, damit wieder Kraft in eure müden Hände und eure zitternden Knie kommt. Geht gerade Wege, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern wieder heil werden. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und um ein vollkommenes Leben. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. So viel die verkürzte Form. Und tatsächlich, einer der Gründe, warum ich die etwas verkürzt habe, hat was mit dem Hebräerbrief selber zu tun. Denn dieser Hebräerbrief ist ein sehr sperriger Brief. Ich tue mich immer sehr schwer damit, den zu lesen. Das hat damit zu tun, dass der Hebräerbrief durchzogen ist mit immer wieder Ausflügen gedanklich ins Alte Testament. Es werden dauernd Beispiele aus dem Alten Testament herangezogen. Das ist auch hier im Text in den Folgeversen. Da geht es um eine Figur aus dem Alten Testament, den Esau, der hier auch als Negativbeispiel dann herangezogen wird. Und deswegen ist dieser Hebräerbrief ein Brief, der aus dem ganzen Kanon der neutestamentarischen Briefe etwas herausfällt, der sozusagen eine ganz eigene Sprache hat, eine eigene Form hat. Martin Luther hat sich damals so schwer mit dem Hebräerbrief getan, dass er drauf und dran war, ihn komplett aus seiner Lutherbibel rauszunehmen zum Beispiel. Ja, es gibt ganz, ganz vielfältige Bezüge zum Alten Testament. Und das ist auch der Grund, warum der Hebräerbrief seinen Namen bekommen hat, denn es gibt gar nicht die Hebräer, sondern weil er eben so viel Bezüge ins Alte Testament hat, hat man gesagt, naja, ist so viel Hebräisches drin am Gedankengut, dass wir ihn so nennen. Und interessant ist, und das macht es auch nochmal so ein bisschen sperrig, dass es eigentlich, so sagen die Theologen, sich dabei gar nicht um einen Brief handelt, sondern eher um eine Predigt. Das heißt, ich predige heute über eine Predigt. Das ist auch nochmal ein besonderer Gedanke. Wer hat diesen Brief geschrieben? Das ist immer ganz interessant, so ein bisschen zu wissen, worüber reden wir eigentlich. Und auch das wissen wir gar nicht. Der Verfasser dieses Briefes oder dieser Predigt ist unbekannt. Wir wissen nur, dass es sich dabei um einen sehr eigenständigen Denker handelt und jemanden, eine Person ist, die ein hohes rhetorisches und theologisches Format hat. Jetzt habe ich schon gesagt, die Hebräer gibt es gar nicht und in der Tat wissen wir auch gar nicht, an wen, an welche Gemeinde dieser Brief geschrieben worden ist oder diese Predigt gehalten worden ist. Das haben wir bei anderen Briefen im Neuen Testament ganz anders. Da gibt es den Römerbrief oder den Korintherbrief und so weiter. Da wissen wir immer, eine konkrete Gemeinde ist hier angesprochen, die konkrete Probleme hat und auf die Paulus in dem anderen Fall dann eingeht und reagiert. Hier wissen wir auch gar nicht, welche Gemeinde eigentlich gemeint ist. Und von daher können wir eigentlich nur sagen, es ist eine Gemeinde, die einen ganz starken Bezug zum Jüdischen hat, also Judenchristen sind, Leute, die verstehen, wenn der Verfasser immer wieder ins Alte Testament springt, gedanklich, dann verstehen die das, die wissen, wovon der redet, also müssen sie eine Kenntnis der alten Schriften haben aus dem Alten Testament. Also wahrscheinlich eine judenchristliche Gemeinde. Wir vermuten, dass diese Gemeinde in Rom oder in der Nähe von Rom ansässig war. Und wir wissen aus der Geschichte, dass es schon früh auch jüdische Communities in Rom und in Italien gegeben hat, die ihr eigenes Geistesleben da auch geführt haben. Abgefasst etwa im ersten Jahrhundert nach Christus, klar, im ersten Jahrhundert. Und wir wissen auch das nicht genau, man vermutet zwischen 49 und 64. Und hier wird es interessant, das führt uns dann gedanklich auch wieder zur Motivationspredigt zurück. Es ist eine Zeit, wo die Gemeinde das erste Mal unter Druck gerät. Es ist eine Zeit, wo die Gemeinde merkt, dass sie politisch nicht genehm ist. Und wir haben in beiden genannten Zeitfenstern schon erste Verfolgungswellen, und das können wir dann auch im Hebräerbrief nachlesen. Geschwister sind verhaftet worden aufgrund ihres Glaubens, sitzen im Gefängnis aufgrund ihres Glaubens. Die Gemeinde kommt unter Druck und wird verfolgt, so wie wir das ja auch von vielen christlichen Gemeinden heute wissen, gerade wenn wir auch immer wieder uns mit Open Doors beschäftigen. Ja, also von daher wissen wir einiges nicht, aber aus dem Kontext können wir natürlich trotzdem einiges über das Umfeld dieses Briefes erfahren. Ich sagte eben schon, dieser Brief ist eigentlich gar kein Brief. Warum kann ich das sagen? Im 13. Kapitel, 22. Vers, wird hier von einem Wort tröstlicher Ermahnung gesprochen. Und dieses Wort tröstliche Ermahnung bezeichnet in den antiken Synagogen, und da sind wir wieder im jüdischen Kontext, immer die Predigt. Das heißt, wir haben hier tatsächlich im Hebräerbrief eine Hebräerpredigt vorliegen, sozusagen. Warum ist das so? Es gibt so klassische formale Gründe für antike Briefe. Es fehlen also wesentliche Angaben zum Absender und zum Adressaten, habe ich eben schon gesagt. Wir wissen also gar nicht, wer hat das geschrieben und an wen. Das ist bei anderen Briefen ganz anders. Und dann gibt es noch andere Formalien, die einen Brief sozusagen kennzeichnen. Also das, was hier jetzt am Schluss noch ist, ist sozusagen als Andex drangekommen und hinten sozusagen dann in Briefform angesetzt worden. Damit haben wir im Hebräerbrief die erste vollständige urchristliche Predigt, die uns überhaupt erhalten ist. Und das ist auch von daher theologisch was ganz Besonderes. Inhaltlich geht es in dieser Hebräerpredigt, ich übernehme das jetzt mal, vielfach um das Thema von Verheißung und Erfüllung mit dem Ziel, die angefochtene Gemeinde an die in Jesus Christus festgegründete Hoffnung zu erinnern. Zugleich ermutigt und ermahnt sie, am Christusbekenntnis festzuhalten und so das unmittelbar bevorstehende endzeitliche Heil zu erlangen. Und damit ist diese Gemeinde nochmal sehr klar fixiert, wo sie lebt im Grunde. Sie erlebt, hatte ich ja gerade schon gesagt, Verfolgung. Sie erlebt auch teilweise Unterdrückung und hat selber für sich das Empfinden, dass sie in einer Zeit unterwegs ist, wo Christus bald wiederkommt. Also diese Naherwartung, dass Christus kommt, ist hier lebendig bei den Christen insgesamt Und der Autor, der Verfasser dieser Predigt, versucht das noch zu schärfen. Und deswegen ist es tatsächlich eine Motivationspredigt. Und wenn wir die dann lesen, haben wir oft das Gefühl, da gibt es auch so Durchhalteparolen. Bleibt dran, gibt es nicht auf, bleibt an der Basis, erinnert euch immer wieder an das, was ihr glaubt und so weiter. Ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben im Einzelnen, wofür hier motiviert wird. Und damit springe ich jetzt so ein bisschen aus dem Text heraus und gehe so ein bisschen breiter in den Brief hinein. Gelesen haben wir eben schon die Motivation, dass wir uns bemühen sollen um ein friedvolles Miteinander. Das kann man sich auch gerne als Christ vornehmen, so als guter Vorsatz fürs neue Jahr. Dann geht's weiter. Wir werden ermahnt, eine bescheidene Lebensführung zu führen. Es geht um wertschätzendes Miteinander, um Gastfreundschaft. Es geht, auch interessant, darum, dass der Respekt gegenüber Frauen angemahnt wird und ein verlässliches Miteinander in Beziehungen in der Ehe. Materieller Wohlstand, ein nächster Punkt, soll keine Priorität im Leben haben. Also äußere Motivation soll nicht sein, mehr Kohle. Und es geht darum, Respekt zu zeigen gegenüber den Geschwistern, also wir untereinander sollen respektvoll miteinander umgehen, aber auch Respekt gegenüber denen, die Verantwortung in der Gemeinde haben, also unseren leitenden Menschen in der Gemeindeleitung. Auch hier soll Respekt gelebt werden und es soll an geistlichen Grundsätzen festgehalten werden. Das ist eine Menge, großer Katalog. Und wenn ich mir das so angucken würde, würde ich sagen, okay, ich gucke mir das an und muss eigentlich sagen, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich kenne mich gut genug, dass ich weiß, spätestens in 2 Wochen habe ich mindestens 3 oder 4 von diesen Punkten nicht erreicht. Also stellt sich die Frage, wie kann dieser Katalog an guten Vorsätzen praktisch umgesetzt, gelebt werden? Und da verlassen wir nun dieses Bild des Motivationstrainers, denn hier spricht die Bibel eine andere Sprache. Hier wird grundsätzlich nicht an meine eigenen Kräfte appelliert. Es geht nicht um die Selbstoptimierung von Superchristen, sondern wirklich um das Gemeindeleben. Und Gemeinde bedeutet, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig unterstützen, die sich gegenseitig motivieren als Geschwister. Ich stehe nicht allein mit diesem Katalog an Zielen da, sondern wir zusammen versuchen, in eine Richtung zu gehen und uns zu motivieren. Und der ganz große Unterschied ist, dass wir das nicht nur aus uns als Gruppe machen müssen, sondern wir haben einen wunderbaren Trainer, Vorbild, Motivator, nämlich unseren Herrn Jesus, der nicht nur unser Vorbild ist, sondern der uns als Gottes Sohn im Heiligen Geist in unseren Bemühungen immer wieder unterstützt. Das ist hier ein ganz großes anderes Ding als diese Motivationsgeschichten. Und diesen Support bringt der Autor des Hebräerbriefes, der Hebräerpredigt, auf den Punkt, indem er dann im 13. Kapitel Vers 6 formuliert: Der Herr steht mir, steht uns, steht euch bei. Nun brauchen wir nichts mehr zu fürchten. Was könnte ein Mensch uns, dir, mir schon tun? Wir dürfen all das als Motivation für unser Glaubensleben betrachten. Das Problem ist, das betrifft uns nur marginal, und da ist der Unterschied zu dieser Gemeinde des Hebräerbriefs, der Hebräerpredigt. sehen sich in ihrer Zeit zunehmend mit einem glaubensfeindlichen Umfeld konfrontiert. Geschwister kommen für ihre religiösen Überzeugungen ins Gefängnis. Gemeinden geraten unter Druck. Und die großen Verfolgungswellen, die wir dann kennen aus der Antike, die fangen gerade erst an. Und natürlich, wenn ich so unter Druck gerate, als Christ, als Christin, dann geht das auch an mein Glaubensfundament und natürlich wird mein Fundament in Frage gestellt. Und ich glaube, gerade da ist es ganz wichtig, sich immer wieder zu vergewissern, was glaube ich eigentlich, was ist das, woran ich festhalten kann, und lohnt es, sich dafür so viele Nachteile in Kauf zu nehmen. Die Predigt reagiert darauf mit zwei Strategien. Einmal gibt es, und dann komme ich wieder zum Alten Testament und dieser Eigenart des Hebräerbriefes, gibt es durchgängig Verweise auf das Alte Testament. Und das bedeutet, dass den Gläubigen der Gemeinde oder den Gemeinden immer wieder vor Augen geführt wird, wie lange Gott schon treu mit seinen Menschen unterwegs ist. Das heißt, der Glaube, die Gottesbeziehung wird in einen historischen Kontext gesetzt. Dieser Gott, an den wir noch glauben und an den wir uns orientieren und auf den wir hoffen, hat bereits vor Jahrtausenden dem Volk Israel beigestanden und deswegen wird er auch der Gemeinde beistehen. Und dann geht der Hebräerbrief noch weiter und schwört die Gemeinde auf ein gemeinsames Glaubensfundament ein, was wir im 11. Kapitel in Vers 1 nachlesen können. Und da heißt es in der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel: Was bedeutet Glauben denn eigentlich? Und der Prediger des Hebräerbriefes sagt: Gottvertrauen heißt, sich verlassen auf das, was man hofft, und fest mit dem rechnen, was man nicht sehen kann. Vielleicht eine der treffendsten Definitionen von Glauben in der Bibel. Und damit kommen wir in diesem 11. Kapitel Vers 1 vielleicht an den zentralen Kern der Botschaft der Hebräerpredigt. Und deswegen habe ich sie nochmal in einer etwas anderen Form mitgebracht. Wir können sie übertragen, auch so lesen und verstehen. Glauben ist Feststehen bei Erhofften. Überzeugt sein von der Realität der himmlischen Dinge, die man mit bloßem Auge nicht sieht. Glaube vertraut dem göttlichen Verheißungswort und gibt auch in schweren Tagen das Bekenntnis zu Jesus Christus nicht preis. Gleicher Inhalt, aber doch nochmal, finde ich, anders formuliert. Ich komme zum Schluss. Eingestiegen bin ich mit dem Gedanken eines Motivationstrainings, kommt vom neuen Jahr und den guten Vorsätzen. Und wir erinnern uns, hier wurden nochmal so zwei verschiedene Formen von Motivation, der inneren und der äußeren Motivation gesprochen und die innere Motivation, also die aus mir selber herauskommt, als besonders starke Kraft kennengelernt. Die Hebräerpredigt oder Hebräerbrief führt uns sowohl, konfrontiert uns sowohl mit äußeren Motivationsfaktoren in Form von himmlischen Belohnungen, aber auch mit inneren Motivationsfaktoren. Der Unterschied zu Motivationstrainern wird hier vor allem mit Gott selber genannt. Und das können wir, und damit komme ich tatsächlich zum Schluss, können wir dann auch nochmal im 13. Kapitel nachlesen, wo diese Predigt, dieser Brief mit einer Segensbitte ja abschließt und die folgendermaßen heißt. Und das wünsche ich uns allen für das noch junge neue Jahr, dass wir das erleben dürfen, so wie es hier formuliert wird. Gott helfe euch, all das Gute zu tun, das er haben will. Denn er selbst wird in uns schaffen, was ihm gefällt. Das tut er durch Jesus Christus. Amen.